Ja, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch ich habe natürlich einen Tätigkeitsbericht vorbereitet. Hier sehen Sie die Hauptthemen, zu denen ich sprechen werde. Fangen wir an mit der Berufsordnung. Wir haben vor einem halben Jahr bei dem Bayerischen Ärztetag in Regensburg uns intensiv mit der Berufsordnung beschäftigt. Wir haben damals 2 Stunden praktisch die Novellierung ausgiebig durchgearbeitet. Warum eine Novellierung notwendig war, und zwar nur eine Teilnovellierung, nicht eine grundsätzliche, das sind die 4 Punkte, die Sie hier sehen. Erstens mal gab es aktuelle Rechtsprechungen. Zweitens stand oder steht uns immer noch ein Patientenschutzgesetz in Aussicht und wir wollten die Patientensicherheit und das Patientenwohl in einigen Formulierungen in den Vordergrund stellen. Und dann gibt es natürlich das 2-stufige Normsetzungsverfahren. Das ist die Bedeutung, dass wir zuerst in den Länderkammern derartig wichtige Entscheidungen vordiskutieren, wieder auf die Bundesebene luxieren und dort versuchen, einen Konsens herbeizuführen und dann auf den Deutschen Ärztetag zu kommen, um dort die Entscheidungen zu treffen. Um dann schließlich wieder im Rücklauf in den einzelnen Ländern vielleicht ein homogenes Bild solcher Beschlüsse herbeizuführen. Das ist das Problem des Föderalismus und Sie wissen alle, dass wir in manchen Dingen hier durchaus abweichende Vorstellungen haben. Herr Jonitz, der Präsident in Berlin, gerade in der Weiterbildungsordnung, die haben durchaus eigene Wege, sind die gegangen. Man kann darüber diskutieren, trefflich, ob das sinnvoll ist oder nicht. Bemühen tun wir uns auf jeden Fall, hier eine einheitliche Lösung für ganz Deutschland zu erreichen. Und das war der Sinn der Sache. Wir haben eine Menge Änderungsvorschläge produziert, seinerzeit vor einem halben Jahr. Ich habe dann nochmal eine Konferenz beantragt, und die fand auch statt, in dem alle Landesärztekammern nochmal zusammenkamen. Und ich habe unsere Änderungsvorschläge in Berlin eingebracht. Und wieder erwarten, muss sagen, es war eine tolle Leistung, sind fast alle unsere Vorschläge praktisch angenommen worden, bis auf 2 Punkte. Eines ist marginal, das zeige ich Ihnen hiermit. Wenn Sie sich erinnern, war ein Verkürzungsantrag da. Wir wollten, dass Ärzte und Patientinnen und nicht immer das Ganze schon abgekürzt kommt. Das wurde abgelehnt mit der Begründung, die Sie unten sehen. Diese Langfassung, ja, die sei in den Heilberufekammergesetzen drin und dann würden wir wieder mit der Kurzfassung uns widersprechen. Es ist also abgelehnt worden. Der 2. Punkt ist viel interessanter. Da habe ich mich auch lange dazu persönlich ausgelassen. Das ist die Geschichte mit dem Vorschuss bei den Privatliquidationen. An dem ersten Satz, das lasse ich mir ja noch eingehen, dass wenn besonders hohe Liquidationen zu erwarten sind, da vielleicht ein Vorschuss möglich ist. Aber der 2. Teil da unten, das sind die Anhaltspunkte für mangelnde Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit. Da habe ich Ihnen seinerzeit persönlich meine Meinung sehr deutlich gesagt und gesagt, das ist aber ein heißes Eisen. Wie will der wissen, ob der zahlen will oder nicht? Und vor allem bei dem einen verlange ich einen Vorschuss, bei dem anderen nicht. Und die treffen sich dann wieder und sagt, hat er bei dir auch Geld verlangt oder nicht? Ich hatte große Probleme mit dieser Lösung. Wir haben dann hier in Bayern ein salomonisches Urteil getroffen sozusagen und haben gesagt, okay, das geht hier ausschließlich um die Liquidation. Wir sollten das in den neuen allgemeinen Teil der GOE tun. Das war unsere Beschlusslage. Die anderen Ärztekammern haben sehr divergierend agiert. Manche wollten es jetzt doch so haben, wie es vorgeschlagen wurde. Und manche haben gesagt, wir lassen es ganz weg. Wir haben in dieser ständigen Konferenz der Berufsordnung keine Einigung erzielen können. Und wenn wir uns nicht einig sind, dann geht das Ganze an den Vorstand der Bundesärztekammer. Und die müssen sich jetzt einigen, ob was sie beim Deutschen Ärztetag in Kiel dann vorlegen. Also ich habe nach wie vor erhebliche Bauchschmerzen, vor allem bei dieser mangelnden Zahlungsunwilligkeit des einen zu unterstellen. Natürlich gibt es sowas, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber den einen so zu bemessen, den anderen so zu bemessen, das ist schwierig. Also das waren nur die 2. Der eine Punkt ist relativ nebensächlich und der eine Punkt, das war das Einzige, wo wir unsere Vorstellung nicht durchsetzen konnten. Das ist natürlich für den Bayerischen Ärztetag schon eine tolle Leistung. Also ist gar keine Frage. Nächster Punkt zur Berufsordnung. Das ist so in dem Tätigkeitsbericht nicht drin. Wir haben uns gedacht, mal Berufsordnung, was ist das für eine Abteilung, was hat die zu tun und so weiter. Und wir haben einmal zusammengestellt, was da eigentlich abgeht. Und Sie sehen allein an den Zahlen in unserer Berufsordnungsabteilung, wie die reichlichst beschäftigt sind mit all diesen Dingen, die da hier aufgeführt sind. Ich möchte sie nicht vorlesen, aber allein die Zahlen, die Sie da hier sehen können, sehen Sie, dass das ein Mordsladen ist, der auch wirklich sehr viel Arbeit zu bewältigen hat. Was muss die Berufsordnung überhaupt machen? Sie sehen es hier nochmal, klar, rechtliche Angelegenheiten, Beschwerdemanagement zwischen ärztlichen Kreis- und Bezirksverbänden, Gutachterbenennungen, Registergerichtsanfragen sehr häufig. Sehr häufig fragt uns das Gericht an, ob wir mit diesen Verträgen, die dann vorgelegt werden, sind, auch einverstanden sind, berufsrechtlich, was wir natürlich durchaus auch nicht sind. Dann geht es wieder zurück an das Registergericht. Und natürlich dann Strafsachen, das ist natürlich allgemein bekannt, und schließlich die GOE. In der Berufsordnung steht drin, dass manche Verträge, das übersehen sehr viele Kollegen, insbesondere auch Anwälte, die Pflicht besteht, das der Kammer vorzulegen. Das ist keine Schikane, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sondern geht es darum, auch die Kollegen zu schützen. Es gibt sehr ausgepuffte Anwälte, möchte ich mal sagen, die Konstruktionen von Kooperationen in Praxen oder Krankenhaus zusammen ausdenken, die eindeutig nicht der geltenden Rechtslage entsprechen. Es gibt sogar einschlägige Kanzleien, die sind sogar berühmt dafür, dass sie lauter so grenzwertige Empfehlungen abgeben. Ich könnte Ihnen die nennen. Faktum ist, es nützt eigentlich sehr wenig, wenn Kollegen dann auch manchmal aufs Glatteis geführt werden durch so komische Verträge. Besser ist es, sie vorzulegen. Wir haben sogar die Pflicht, sie vorzulegen. Natürlich wird das manchmal nicht eingehalten. Von unserer Seite aus, unser Interesse daran liegt eindeutig daran, dass die Kollegen nicht über den Tisch gezogen werden. Und ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Also, bitte vorlegen. Sie sehen, es ist eine ganze Menge, die solche Dinge. Ich kenne eine ganze Reihe, wo die Kollegen dann unsere Interpretationen nicht akzeptieren. Gut, das wird man dann sehen, wie dann der Rechtsweg weitergeht. Ein besonderes Thema ist die Clearingstelle. Sie haben, vor Monaten gab es in der Presse erhebliche Turbulenzen wegen Kopfprämien für stationäre Einweisung. Sie erinnern sich sicher. Daraufhin hat man beschlossen, um hier dieses Thema abzuarbeiten, eine Clearingstelle einzurichten, Antikorruption, wenn Sie so wollen, und solche Dinge weiter zu klären. Diese Clearingstelle haben wir bei der Landesärztekammer bei uns eingerichtet, in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung und der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Diese Vereinbarung ist abgeschlossen. Ich finde, auch bei uns ist sie richtig angesiedelt, weil wir sind die, die praktisch über das Berufsrecht zu wachen haben. Und das wurde auch von der KV und von der Krankenhausgesellschaft so akzeptiert. Da sollen natürlich dann die Absprachen zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern natürlich dort geprüft werden. Es gibt eine Geschäftsordnung, das hat etwas gedauert, bis das alles fertig war. Klar ist auch, was passiert jetzt, wenn man feststellt, da zahlt ein Krankenhaus eine Kopfpauschale für die Einweisung. Das müssen wir dann klären und dann muss man feststellen, welche Organisation dann dafür verantwortlich ist, um dann die Sanktionen zu ergreifen. Zu dem Thema Grundsätzliches zu sagen, es gibt natürlich ganz gewiefte Kollegen und Krankenhäuser. Es kommt immer darauf an, was macht er oder was hat er zu tun für das Geld, was das Krankenhaus ihm gibt. Prästationäre gewisse Diagnostik, da gibt es inzwischen auch große Probleme, wie das abgerechnet werden soll. Oder Qualitätssicherungspauschale nach einer Operation, ob die was taugt oder nicht, das sei dahingestellt. Also es gibt eine ganze Menge Schlupflöcher. Irgendwann steht man dann deswegen wieder mal am Pranger. Diese Clearingstelle ist da, sie ist zur Arbeit bereit und wir werden mal schauen, was dabei rauskommt. Es ist, das muss ich zugeben, bisher haben wir nicht viel zu tun da mit diesen Fällen, aber es ist natürlich auch eine Funktion gegenüber der Öffentlichkeit und sagen, okay, wenn ihr solche Dinge, Vorwürfe habt in der Presse oder sonst, bitte meldet und dessen, wir gehen der Sache nach. Ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg. Klar ist es, dass es natürlich berufsaufsichtlich gewertet werden muss und disziplinarrechtlich ähnlich auch genauso. Hier bewertet die Dinge natürlich die Kammer und die KV etwas unterschiedlich, aber es ist eine gemeinsame Stelle, die hier einen Konsens herbeiführen muss. Was wird geprüft? Kooperationen zwischen niedergelassenen Ärzten, auch Privatärzten natürlich, und Krankenhäusern. Gut, das ist das Thema Clearingstelle. Werbung, da habe ich nur ein einziges Beispiel hier gebracht, da könnte ich Ihnen eine ganze Latte zeigen. Nur weil die besonders frech waren, und das ist natürlich, es gibt Schönheitschirurgie ist ein eigenes Thema, darüber kann man trefflich diskutieren. Aber eine Münchner Privatklinik hat zum Beispiel geworben mit Mami Refresh nach Entbindungen oder sogar eine Botox Flatrate wurde angeboten. Das sind natürlich Dinge, die können wir nicht akzeptieren. Wir haben eine Abmahnung veranlasst, die auch erfolgreich durchgeführt werden konnte. Das ist nur ein Beispiel von gewissen Werbungsexzessen. Aber da haben Sie alle Ihre eigenen Erfahrungen. Jetzt komme ich zum Gewerbe. Der ärztliche Beruf, das ist der Paragraph 1 unserer Berufsordnung, ist kein Gewerbe. Wir sind ein freier Beruf, hat Herr Kaplan vorhin schon mal darüber gesprochen, und das ist ganz wesentlich. Die ärztliche Berufe sind kein Geld, wir produzieren nichts, sondern wir sind ein freier Beruf, und da kommt das Thema Gewerbesteuer wieder auf uns zu. Das ist jetzt abgeflaut seit einigen Wochen, aber es kommt wieder. Ich habe Informationen, dass der Deutsche Städtetag in den nächsten Wochen das Ganze wieder aufleben lässt, diese Diskussion. Selbstverständlich halten wir heftig dagegen, dass wir Freiberufler gewerbesteuerpflichtig sind. Wir zahlen unseren Tribut in der Gesellschaft, aber nicht als Gewerbesteuer. Selbst der Bundesfinanzminister, darum habe ich dieses Zitat hier reingenommen, ist der Meinung, dass die freien Berufe hier nicht zur Gewerbesteuer herangeziehen werden könnten. Wir hatten einen Festakt zum Bestehen der freien Berufe in der Münchner Residenz und da hat der bayerische Wirtschaftsminister sich diesbezüglich geäußert. Sie sehen das hier und das war natürlich Wasser auf unsere Mühlen. Wir haben ihm großen Beifall gezollt dabei. Selbstverständlich ist der Witz der freien Berufe, dass wir uns eigene Berufsordnungen geben. Wir haben einen eigenen Verhaltenskodex, die anderen freien Berufe genauso. Wir haben eine eigene Gebührenordnung. Wir sind der Gesellschaft verpflichtet und all diese Dinge sind ein Argument gegen die Gewerbesteuerverpflichtung. Es gibt auch inzwischen ein Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2008, was diese Befreiung von der Gewerbesteuer bestätigt. Das nützt alles nichts. Die Kommunen sind finanziell klamm und sie werden wiederkommen und das Gleiche immer wieder versuchen. Das ist ja ein retournierender Versuch, irgendwie uns zur Ader zu lassen. Nicht nur uns Ärzte, das geht den Anwälten, Architekten natürlich genauso. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Nächster Punkt, auch so ein heißes Eisen der letzten Zeit, das sind die Arztbewertungsportale im Internet. Das bekannteste ist jetzt der AOK-Navigator gewesen oder MedizinerTÜV. Es gab aber ganz andere Bewertungsportale, gab es auch schon, die teilweise sehr unangenehm Arztprädikate da drin geäußert haben. Das muss man prüfen, wir haben auch dort Einspruch erhoben. Grundsätzlich, und das muss ich Ihnen leider jetzt sagen, wir begrüßen diese Arztbewertungsportale im Internet nicht, aber abschaffen oder verbieten können wir sie auch nicht. Also gab es die einzige Möglichkeit, und die ist jetzt hier bei dem AOK-Navigator zumindest jetzt mal durchgeführt worden, dass wir versuchen, Einfluss zu nehmen, wie sie abgewickelt werden und was für Fragestellungen dort gemacht werden. Das hat EZQ, das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin, hat dieses AOK-Portal mit überprüft, mit bearbeitet, sogar Herr Montgomery ist sogar in den Beirat dieses Portales gegangen, um ein Bein in der Türe zu haben. Ich bin auch der Meinung, dass dieses AOK-Portal, ich weiß nicht, ob es was bringt, ob das sehr ergiebig ist für die Anfragenpatienten, wir werden es sehen. Aber so wie es jetzt angelegt ist, ist es tolerabel. Ich bin nicht dafür, aber wir müssen es hinnehmen. Es ist jetzt so, dass 65 spezielle Fragen in diesem Internetportal sind. Das betrifft in aller Linie Praxisorganisation, Wartezeiten, Freundlichkeit des Personals, hygienische Vorstellungen und solche Dinge. Es betrifft nicht die medizinische Qualität, die kann der Patient in der Regel sowieso nicht bewerten, damit es klar ist. Und die Fragen sind fixiert. Es gibt keine freien Felder, dass er reinschreibt, das ist eine fürchterliche Bande, die da mich behandelt hat oder sowas. Das kann er nicht. Er kann nur eben die vorgegebenen Fragen bewerten. Und dadurch ist kein Freiraum dafür für Verunglimpfung, wenn Sie so wollen. Das ist sicher ein sinnvoller Weg. Eingestellt werden die Bewertungen für die einzelnen Ärzte nur, wenn mindestens zweistellige Bewertungen vorliegen. Und jetzt müssen wir halt einmal schauen, wie die Entwicklung ist. Wir werden das beobachten, aber Sie selber sollten, Ihnen soll denen klar sein, nicht, dass die Kammer nichts getan hat, aber wir können derartige Entwicklungen nicht verhindern. Keine Schulnoten, klar. Und jetzt ist natürlich auch das ist noch geregelt bei diesem Portal, wenn ein Arzt sich dort wirklich sehr ungerecht bewertet, wiederfindet, dann kann er sich streichen lassen. Dann steht dahinter, Dr. Meyer, jegliche Bewertung versagt. Dann ist natürlich die Frage, ist das Image förderlich oder nicht, wenn sowas drinsteht. Er wird sich also sehr genau überlegen, ob er eine Streichung durchführt, weil immerhin steht sein Name ja drin. Den ganzen Namen kann man nicht liquidieren. Also ich denke, dass dieses Kommentieren und Sperren lassen eher nur in Einzelfällen zustande kommt. Wir werden sehen. Arzthaftungsfragen und unsere Gutachterstelle. Das bringe ich jedes Jahr, ist ein Aushängeschild unserer Bayerischen Landesärztekammer. Wir sind 75 die erste bundesweite Gutachterstelle, die geschaffen wurde. 2000 haben wir eine neue Regelung durchgeführt. Wir schlichten nicht, wir legen nie fest, wie hoch ist der Schaden, finanziell zum Beispiel oder sowas, sondern wir geben lediglich Gutachten ab. Diese Gutachterstelle, und das ist jetzt wichtig für Sie, weil Sie immer wieder gefragt werden draußen, ist keine Interessensvertretung des Arztes, sie ist auch keine Interessensvertretung der jeweiligen Haftpflichtversicherung und schon gar nicht auch eine Interessensvertretung des Patienten. Sie ist also wirklich neutral. Ich bin seit einigen Jahren jetzt dafür auch mitverantwortlich und ich muss sagen, das ist eine tolle Arbeit, die dort geleistet wird. Hervorragend. Und Sie sehen jetzt mal Zahlen. Wir kommen, nähern uns demnächst an die 1000 Fälle im Jahr. Das ist beachtlich, das muss abgearbeitet werden. Die Gutachten werden vergeben. Wir haben für jedes Fachgebiet, für jede Subspezialität in der Medizin qualifizierte Gutachter, die dann die entsprechenden Fragestellungen, die wir Ihnen geben, beantworten können. Sie sehen hier die Raten, und zwar der Behandlungsfehlerquote. Ich habe immer gesagt, das liegt bei 30% ungefähr der Fälle, die wir reinbekommen. Das ist bundesweit auch identisch in den anderen Gutachterstellen, insbesondere in der großen norddeutschen Schlichtungsstelle liegt es auch bei 30%. Diskret steigt es gerade ein bisschen an, von 30% auf 33% jetzt im letzten Jahr. Ob das wirklich jetzt erhöht die Fehlerrate ist, das sei dahingestellt, bei so einem diskreten prozentualen Anstieg möchte ich das noch nicht daraus lesen. Aber es gibt schon Leute, die sich Gedanken machen, sagen, die erhöhte Arbeitsverdichtung in den Kliniken und in den Praxen ist vielleicht auch eine gewisse Begründung für gewisse Fehleranfälligkeiten. Wir werden sehen. Auf jeden Fall 30% circa ist die Fehlerrate, die wir feststellen. Das mag echt ein technischer Fehler manchmal sein, das mag auch eine mangelnde Aufklärung sein oder alles, was da eben in diesen Bereich hineingehört. Die Fachgebiete haben wir diesmal auch ausgewertet, wenn Sie das sehen. Also die 10 am häufigsten gerügten Fachgebiete, insgesamt waren es 176. Die Gebiete sind etwas anders gegliedert in der Gutachterstelle als in der Weiterbildungsordnung. Interessant dabei im ambulanten Bereich, dass die Allgemeinmedizin, die ist gestiegen. Bisher war es vorwiegend so, dass die operativen Fächer immer hier strittig waren, weil da kann man auch am leichtesten feststellen, wenn, sagen wir mal, die Operation nicht so verlaufen ist, wie der Patient sich das vorgestellt hat. Ist plausibel. Die Allgemeinmedizin ist leider in den letzten Jahren angestiegen. Aber sonst sehen Sie, sind es vorwiegend Operation, Orthopädie, Gynäkologie, Wurzel, Unfallchirurgie. Im stationären Bereich sind es natürlich auch wieder die operativen Fächer und die innere Medizin kommt erst an vierten Stelle. Das sind eigentlich Dinge, die man erwarten kann. Gut. Was machen wir? Die Gutachterstelle entwickelt sich weiter. Wir haben im neuesten Bayerischen Ärzteblatt, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, eine Auswertung der Fehler im Hygienebereich, ist ja gerade hochaktuell, dort veröffentlicht. Das ist ein hochinteressantes Thema, das sind ja auch, können ja auch Beanstandungen sein. Eine Dissertation in der Chirurgie, das betrifft die Radiusfraktur, auch so ein heikles Thema. Viele Operationsverfahren, keine hundertprozentig, wird gerade durchgeführt. Und dann haben wir noch einen Lehrauftrag in der LMU übernommen bei einem rechtsmedizinischen Seminar und auch da ist unsere Gutachterstelle vertreten. Sie sehen, wir gehen auch an die Öffentlichkeit. Wir haben intensiv Kontakte mit Patientenvertretungen. Das ging jetzt so weit, dass wir sogar einen Patientenvertreter, der eine Vollmacht hatte von einem klagenden Patienten, mit hineingenommen haben in den Ablauf der Gutachterstelle und haben ihm die Transparenz des Verfahrens darlegen können, weil ursprünglich natürlich Kritik kommt, das kennen Sie alle, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, lauter so Zeug. Der war sehr angetan, auch über die ganzen Verfahrenswege und hat gesagt, Donnerwetter, das ist akzeptierbar und empfiehlt uns definitiv weiter. Mehr können wir gar nicht wollen. Die Gutachterstelle musste fachlich etwas neu besetzt werden. Professor Schaudig ist altersbedingt etwas zurückgetreten. Der derzeitige neue Vorsitzende ist Professor Günther. Stellvertretender Vorsitzender Dr. Rothenberger und der Jurist, den wir seit Jahren hier mit eingebunden haben, ist der Herr Kammersin. 4 weitere Ärzte sind noch im Beirat und der Abteilungsleiter liegt bei Herrn Schlesinger. Außerdem haben wir noch einen Anwalt dort beschäftigt. Natürlich ist die Gutachterstelle, wenn wir 1000 Fälle haben im Jahr, ist das auch mehr Arbeit. Also insgesamt haben wir natürlich auch im Personal etwas aufrüsten müssen. Sie brauchen aber keine finanziellen Bedenken haben. Mehr oder minder trägt sich die Gutachterstelle selber mit den Vergütungen, die wir von den Haftpflichtversicherungen bekommen. Wir fragen immer an, ob sie die Kosten übernehmen, dieser Begutachtung. Und wenn sie es nicht tun, dann machen wir das gar nicht, ist klar. Es kann nicht der ganzen Ärzteschaft angelastet werden, selbst wenn es eine segenreiche Tätigkeit ist. Gut. Aber im Großen und Ganzen trägt sie sich selber. Nächster Punkt, 116b. Auch ein wunderbares Thema, wo wir intensiv arbeiten, sehr gut zusammen, wo es Herr Kollege Neher mit der KV, muss man sagen, hier sind wir absolut in einer Linie. Das ist der Koalitionsvertrag, da steht nur ausdrücklich drin, dass der 116b kritisch überprüft werden soll und präzisiert werden soll. Wir warten immer noch drauf. Die Ärzteschaft hat dann verschiedene Forderungen zur Korrektur des 116b eingebracht. Wir haben das auch unserem Ministerium nahegebracht. Klar muss die KV inzwischen mit Stimmrecht beteiligt werden, das ist ganz logisch. Wir haben auch beschlossen, dass die persönliche Ermächtigung vor einer 116b Öffnung des Krankenhauses für ambulante Behandlung gewertet werden muss. Das war nicht immer so. Und natürlich und die Überprüfung der Katalogleistungen. Sie wissen, es gibt in dem 116 ein paar Katalogleistungen, zum Beispiel die Onkologie oder in der, die Behandlung der Herzinsuffizienz NYHA 3 und 4. Das ist strittig. Das kann nicht sein, dass das eine Begründung ist, dass das Krankenhaus alle diese Patienten ambulant behandeln muss. Das sind unsere Forderungen. Wir haben es dem Ministerium gegenüber klar eingebracht. Leider ist im laufenden Gesetz, was der Kollege Kaplan gerade auch geschildert hat, Finanzierungsgesetz, diese Dinge nicht hineingekommen. Ich habe Herrn Minister Söder diese Woche noch einmal ausdrücklich gefragt und gesagt, was ist denn nun? Ihr habt im Koalitionsvertrag das alles drin und wo bleibt es denn nun? Eure Legislaturperiode ist ja auch endlich. Und nun sagt er, ja, das kommt jetzt im nächsten Jahr. Also wir sind weiterhin am Ball und bemühen uns intensiv, hier Änderungen herbeizuführen. Hier hat die Frau Staatssekretärin bei uns in Bayern uns gebeten, doch endlich mal Vorschläge einzubringen. Natürlich hatten wir die längst gebracht und wir haben sogar den Gesetzestext versucht umzuformulieren, damit sie nicht so viel Arbeit haben. 116b, wie läuft es in Bayern nach wie vor? Naja, ich würde sagen, behutsam ist der richtige Ausdruck. Das Verfahren ist nach wie vor unverändert. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die versucht, zwischen den niedergelassenen Ärzten und den antragstellenden Krankenhäusern einen Konsens zu finden. Das hat mehrfach ganz gut geklappt. Interessant ist, dass große Kliniken, Schwerpunktkliniken, die eindeutig ein Prä haben für den Antrag auf 116b, also Öffnung für ambulante Behandlung in gewissen Leistungen, keine Anträge gestellt haben. Das ist sehr interessant. Die waren ja eigentlich die Zielgruppe dieser ganzen Geschichte. Die haben es deswegen nicht gemacht, weil sie sich natürlich mit ihren Einweisungen, mit den Niedergelassenen nicht verscherzen wollen. Hut ab. Aber gut, in Bayern sind nach wie vor ca. 50 Anträge da und ca. 20 haben wir inzwischen entschieden. Und es geht sehr bedächtig weiter. Das kann nur gut sein, dass wir nicht mehr Konfliktpotenziale aufbauen, als nötig sind. Herr Kollege Neher, die KV macht eine detaillierte Analyse, die dann die Basis ist dieser ganzen Entscheidungen. Und ich denke, verhindern können wir es auch nicht überall, aber ich glaube, mit Augenmaß gehen wir an dieses Thema heran und das ist sicher sehr positiv. Macht viel Arbeit, keine Sorge. Solche Berge von Aktenordnern nur von den Krankenhausanträgen haben wir inzwischen zu Hause. Zu Hause ist gut, in der Kammer. Die ersten Gerichtsentscheidungen liegen jetzt auch schon vor. Sozialgerichte Hannover, Dresden und Chemnitz haben Klagen pro Vertragsärzte bereits in den ersten Instanzen entschieden. Allerdings, Sozialgericht Düsseldorf hat wieder gegen entschieden. Also hier ist auch die Rechtslage nach wie vor sehr offen. Man muss abwarten, wie es weitergeht. Und obergerichtliche Urteile liegen noch keine vor. Medizinisches Versorgungszentrum ist auch schon kurz angesprochen worden. Das ist der Koalitionsvertrag. Da steht nur ausdrücklich drin, dass das alles überarbeitet werden muss, dass die Ärzteschaft oder die Ärzte, die sie betreiben, die MVZs, die Mehrheit haben müssen, dass das Geld im Endeffekt bei diesen bleiben müssen und so weiter. Hier ist das Gleiche wie mit dem 116b. Das steht wunderbar detailliert im Koalitionsvertrag drin. Gemacht worden ist bisher gar nichts. Wir monieren immer wieder, auch auf Bundesebene. Minister Rösler habe ich gefragt vor kurzem, ja, hat er gesagt, das haben wir auf der Agenda. Naja, wir werden sehen. Das sind die Forderungen von uns, die wir eingebracht haben bei der Politik, sowohl bei der bayerischen Staatsregierung als auch bei der Bundesregierung. Keine Gründung durch reine Kapitalgesellschaften. Diese Forderung kennen Sie alle. Das ist das normale Programm, was wir zu diesem Thema jetzt seit mehreren Monaten haben. Keine Gewinnabführungsverträge, ist klar. Mehrheitsstimmrecht für die dort drin arbeitenden Ärzte. Alle die Dinge sind bekannt. Wir haben sie an der richtigen Stelle in der Politik platziert. Ich hoffe, es kommt. Interessant ist das hier. Die Gesundheitsministerkonferenz, die hat am 1. Juli getagt in Hannover. Und da gibt es eine Protokollerklärung, und zwar der CDU-geführten Länder. Sie sehen es hier, damals war Nordrhein-Westfalen noch CDU geführt. Und die sprechen sich aus für MVZ ausschließlich in ärztlicher Trägerschaft. Interessant ist, dass das eine Protokollnotiz ist. Das heißt, dass die anderen Bundesländer da nicht mitgemacht haben. Dann kann man sich natürlich ausrechnen, wie schwierig das sein wird, hier im Gesetzgebungsverfahren da wirklich was zu ändern. Ist klar, und im Bundesrat ist die Mehrheit ja bereits gekippt. Aus diesem Grund haben diese Länder das als Protokollnotiz wenigstens hineingebracht, uns gegenüber als Alibi-Funktion haben gesagt, wir haben uns eingesetzt, Freunde, hier steht es. Was dann daraus wird, ist die nächste Sache. Gebührenordnung. Wir haben fast eine fertige, neue, transparente, das ärztliche Leistungsspektrum, wirklich umfassende neue GOE. Sie ist fast fertig. Die alte war 27 Jahre alt. Es ist definitiv die antiquierteste Gebührenordnung aller freien Berufe. Aber der Haken kommt schon noch. Die Legendierung ist fertig. Es sind zurzeit mehrere Vergleiche laufen zwischen der alten Gebührenordnung, der derzeit gültigen, und der neuen Gebührenordnung. Interessanterweise konnte die Legendierung, so wie sie jetzt angewendet wird, eine Reduzierung der Positionen erreichen. Das ist sinnvoll. Wir haben bei komplexen operativen Eingriffen und sonstigen Tätigkeiten Komplexgebühren aufgenommen. Keine pauschalen Komplexgebühren. Die stereotype, aneinandergereihte, bisher abgerechenbare GOE-Position zusammenfassen zu einer, muss eigentlich, bei Logik muss es weniger werden. Wir werden im November dieses Jahres den Fachverbänden die neue GOE vorstellen und hoffen dann einigermaßen Akzeptanz zu bekommen, nachdem wir die Fachverbände ja auch intensivst eingebunden haben in die Legendierung und auch Berechnung der neuen Gebührenordnung. Wie kommen wir zu Vergleichsdaten? Das ist sehr einfach. Wir haben 7 privatärztliche Verrechnungsstellen, die von 112 verschiedenen Arztgruppierungen uns die Daten liefern, und dann können wir es vergleichen, vorher und in Zukunft. Oder jetzt und in Zukunft. Jetzt kommen wir zum ganz heißen Thema, das ist die Öffnungsklausel. Die PKV möchte die Öffnungsklausel in die neue GOE implantieren. Und die Öffnungsklausel ermöglicht dann Verträge zwischen der privaten Krankenversicherung und einzelnen Arztgruppieren, Netzen, Krankenhäusern, Fachverbänden, Hausarztverband oder Chirurgenverband oder wem auch immer. Das sind Selektivverträge, ist nichts anderes. Und sie möchte natürlich, es ging nicht um Qualität, sondern sie möchte die Preise damit drücken. Wir halten definitiv nach wie vor dagegen, gegen diese Öffnungsklausel. Wir sagen, die GOE ist die verbindliche Gebührenordnung. Über Steigerungssätze, da wird man reden müssen. Aber an der definitiven Anwendung der Gebührenordnung lassen wir nicht locker. Ob das so lange hält, weiß ich nicht. Aber die Position ist klar, hier sind wir auch mit den Zahnärzten in einer Linie. Die GKV, das hat heute schon mal jemand gesagt, ich weiß, ob du das warst, die PKV nähert sich geistig zumindest immer mehr der gesetzlichen Krankenversicherung. Das haben Sie jetzt vorhin gehört bei diesen Rabattverträgen. Und die Selektivverträge sind ein Instrumentarium der gesetzlichen Krankenversicherung. Und dann soll es im Privatversicherungsbereich das Gleiche geben. Also die Systeme gleichen sich an. Ob wir das so wollen, ist die andere Sache. Thema Öffnungsklausel, 48% der Vollversicherten privater Krankenversicherung sind Beihilfeempfänger. Und hier ist der Haken. Beihilfeempfänger sind Kommunal, Land, Bund, Städte und so weiter, sind dort, die bekommen die Beihilfe mit ca. 50%. Und das ist ein riesen finanzieller Brocken für die Kommunen etc. Und die neue GOE muss natürlich beim Bundesrat genehmigt werden als Rechtsverordnung. Und da wird die Zustimmung der Länder sehr schwierig werden, weil die Länder natürlich im Beruf der Beihilfe versuchen, die Vergütungen zu drücken. Also das wird sehr, sehr schwierige Verhandlungen werden. Sie kennen schon das Thema mit dem Basistarif und dem Standardtarif. In die Richtung denken schon die Kommunen. und es wird schwierig. Die Wahlleistungskette, das betrifft insbesondere die Krankenhäuser, auch die großen Kliniken, Universitätskliniken, die wird selbstverständlich hinterfragt. Auch das soll natürlich zu Einsparungen führen. Kostenerstattung, ein wunderbares Thema. Ich habe zwei Anträge gesehen zu diesem Thema. Natürlich würde Kostenerstattung mehr Transparenz in das Leistungs- und Abrechnungsgeschehen bringen. Wir glauben auch, dass die Kostenerstattung ein gewisses Kostenbewusstsein der Bürger und der Versicherten bringt, weil er sieht, was er für Kosten verursacht. Und natürlich würde es dann auch mehr Eigenverantwortung bringen. Nur, niemand wird die Kostenerstattung heute auf einen Tag einführen, auf einen Satz. Das hat auch Herr Rösler nicht gesagt, sondern es ist eine sanfte, stufenweise Einführung geben. Es soll erweitert werden, das Kostenerstattungssystem. Bisher gibt es ja auch schon im GKV-Bereich, das machen 0,2% der Patienten. Also es wird nicht angenommen bisher. Warum wird es nicht angenommen? Weil natürlich 10% der Rechnungen schon allein von den Versicherungen kassiert werden als Verwaltungsgebühr und im Endeffekt bleibt da häufig natürlich mit Vergütungen hängen. Herr Rösler möchte die Kostenerstattung ausweiten. Auch der Deutsche Ärztetag hat mehrfach eine Ausweitung der Kostenerstattung gefordert. Ich war beim letzten Ärztetag, keine Sorge, da hieß es Umstieg von Sachleistungssystem in Kostenerstattung. Die ist abgelehnt worden, das ist völlig richtig, aber der Einstieg in eine langsame Umstrukturierung ist nicht abgelehnt. Herr Köhler hat auch gesagt gerade, dass er eigentlich das möchte, aber im Gegenzug hat er einen Tag später veröffentlicht, aber wenn die käme, dann meint er, dass 25% der niedergelassenen Ärzte zumachen könnten. Also, ich sage das ganz bewusst kritisch. Ich bin überzeugt, dass die Kostenerstattung hier nicht von einem Tag auf den anderen umzusetzen ist. Aber gewisse Erweiterungsmöglichkeiten sind da, die habe ich hier aufgeführt. Für GKV-Patienten, um die geht es jetzt gerade, dieser 10%ige Verwaltungskostenabschlag ist diese Woche als Vorschlag von der Politik gekommen, soll auf 5% reduziert werden. Oder man macht zum Beispiel auch im GKV-Bereich eine 10%ige Eigenbeteiligung, was ja auch eine gewisse Kritik dann nach sich bringt. Eigenbeteiligung 10% ist bei den Postlern und bei den Bahnpatienten oft der Fall. Die kommen dann und möchten gerne den Nachlass in der Rechnung wieder haben. Haben wir alles eingeständig in der Praxis. Also insgesamt gibt es derzeit kein klares Konzept, wie die Kostenerstattung ausgeweitet werden soll. Die Politik hat sich hier noch nicht klar geäußert. Und generell eine Umstellung, so wie Herr Dietrich gerade meinte, wird selbstverständlich kurzfristig nicht kommen. Letzter Punkt, oder das Qualitätsmanagement, da habe ich nur zwei Punkte heute. Ganz kurz, CIRS. CIRS ist ein Critical Incident Reporting System, das heißt ein Fehlervermeidung oder Fehlermeldesystem als Methode des Qualitätsmanagements. Das kommt aus der Luftfahrt, hat sich dort sehr bewährt und es gibt es jetzt eigentlich schon in allen möglichen Gremien, es gibt es bei Berufsverbänden, es gibt es in Krankenhäusern, intern, es gibt es übergeordnet bei Krankenhausgesellschaften. Und wir haben jetzt in der Bayerischen Landesärztekammer ein Modellprojekt mit eingeführt für alle bayerischen Ärzte, dass sie dort ihre relevanten Ereignisse berichten können. Sie werden dann analysiert. Sie sehen das so, also ein beinahe Fehler oder ein Ereignis wird berichtet. Es geht in eine CIRS-Gruppe und es wird dort analysiert. Es kann manchmal banal sein, dann lohnt es sich nicht einzustellen. Aber dann, wenn es eine sinnvolle Geschichte ist, dann gibt es eine Information der Nutzer und dann muss natürlich das umgesetzt werden. Das CIRS-System ist heute gang und gäbe und wir sind neben der Ärztekammer Westfalen-Lippe die zweite Kammer Deutschlands, die hier pauschal für alle Ärzte zugänglich ein CIRS-System etabliert hat. Natürlich ist es für uns Ärzte nützlich. Banales Beispiel habe ich gerade erst gehört, es geht um Kaliuminfusionen, glaube ich. Kaliuminfusionen, richtig. Und da hat man die verwechselt mit normaler Kochsalzinfusion, weil beide farblos sind. Und jetzt soll das eingefärbt werden, in Blau. Das ist überhaupt kein Problem vom Hersteller. Das kommt, zum Beispiel dieser Vorschlag mit dieser Einfärbung, kommt aus einem CIRS-Fehler. Ja? Also nur ein kleines Beispiel, aber das betrifft den ganzen Medizinbereich, hat aber Hand und Fuß. Also wir sind hier auch aktiv und werden uns bemühen, das fortzusetzen. Wir arbeiten hier auch mit der EZQ zusammen in Berlin und die sind hochkompetent, hier die ganzen Geschichten zu analysieren. Jetzt kommt mein Leib- und Magenthema und damit komme ich zum Schluss. Die sektorübergreifende Qualitätssicherung ist sicher ein sinnvolles Ziel für uns alle. Nur wenn wir sektorübergreifend unsere Leistungen schließlich verfolgen können, wissen wir, ob wir gut gearbeitet haben oder nicht. Es nützt keinem hervorragenden Endoprothetiker, wenn er nicht hinterher weiß, ob der Patient auch laufen gelernt hat wieder. Und das ist das Problem. Wir haben derzeit immer noch eine Abschottung der Sektoren, auch qualitätssicherungsmäßig, sodass die Informationen immer an der Sektorgrenze praktisch stocken. Der Gesetzgeber hat es erkannt, nicht zuletzt, weil wir, auch die Ärzteschaft, permanent nach einer sektorübergreifenden Qualitätssicherung gerufen haben. Ich selber habe das auch mehrfach immer wieder lautstark getan. Wir sind, die Bayerische Landesärztekammer ist zurzeit turnusmäßig, hat den Vorsitz der externen, vergleichenden, stationären Qualitätssicherung. Ich bin da zurzeit der Vorsitzende, also wir sind im stationären Bereich voll integriert in die Qualitätssicherung. So. Und in diesem Lenkungsgremium sind auch noch Patientenvertreter, das Gesundheitsministerium, Universitätskliniken und so weiter behalten. Der GBA hat jetzt die sektorübergreifende Qualitätssicherung neu formuliert. Das sind in Zukunft die ersten 4 Projekte, die eingeführt werden sollen. Ab 2012 soll es losgehen. Sie sehen oben Katarakt, das ist mehr ein Versuchsballon, weil 80% der Kataraktoperationen mindestens sind sowieso ambulant, also brauchen wir den ambulanten Sektor, auch die KV. Dann die Kornisation, wie die hineinkam, das weiß keiner so richtig. Die Koronarangriffografie ist ein tolles Thema, weil das kann gar nicht sein. Diese enormen Frequenzen, die wir haben, Sie wissen, dass wir in München so viele Herzkathetermessplätze haben wie ganz Großbritannien. Also hier gibt es eine Rate der Aufklärung, das brauchen wir dringend. Und das erste große Projekt, sektorübergreifend, wird das kolorektale Karzinom sein. Sie sehen das hier prästationär, ist natürlich ganz wichtig, wie ist die Diagnostik gelaufen, was läuft operativ, was läuft mit der Chemo hinterher, schließlich treten wir das da noch nicht und die Nachsorge. Wenn Sie genau lesen, fehlt was, es fehlt die Reha. Der Gesetzgeber hat bei der sektorübergreifenden Qualitätssicherung die Reha bewusst nicht dabei. Das ist ein Fehler. Das hat er gar keine Frage, weil gerade nach großen oder nach prothetischen Operationen ist die Reha mit einer Schlüsselfigur, ein Schlüsselzentrum, ob hinterher das Ganze erfolgreich abläuft oder nicht. Hier ist ein eindeutiger gesetzgeberischer Fehler drin. Offensichtlich haben sie die Reha bewusst ausgespart, weil die noch keine Strukturen hat diesbezüglich, die irgendwie erfassbar sind. Jetzt kommt der Kern des Ärgers. Der GBA hat in Zukunft die sektorübergreifende Qualitätssicherung entsprechend dem SGB V an die 3 Partner vergeben. KV, Krankenhausgesellschaft und Krankenkassen. Ich habe schon gesagt, wir sind die Kammer zurzeit im stationären Bereich mit Vollpartner. So, und in 17 Landesärztekammern in Deutschland sind bei 14 die Kammer mit integriert als stimmberechtigter Partner in die stationäre Qualitätssicherung. Bei dieser Regelung sind wir draußen. Wir sind beteiligt, Black da unten. Beteiligt heißt, man darf mitreden, hat aber kein Stimmrecht. Und das ist genau der Stein des Anstoßes. Ich habe mehrfach mit Herrn Hess gesprochen, ich habe auch Herrn Präsident Hoppe so weit gebracht, dass er nochmal bei Minister Rösler interveniert hat in dieser Angelegenheit. Also wir waren sehr aktiv. Es nützte alle nichts. Herr Hess hat gesagt, das steht so im SGB 5 drin, dann muss das SGB 5 geändert werden. Oder so wie in Bayern zum Beispiel, dass wir durch eine Anschlussvereinbarung Partner dieser dreiseitigen Verträge werden könnten. Der GBA ist aber noch einen Schritt weiter gegangen, hat das Dilemma der deutschen Kammern gesehen, dass wir dabei sein wollen, wir müssen dabei sein und hat dafür einen unparteiischen Vorsitzenden mitgeschaffen. Entweder müssen die 3 Partner wechselnden Vorsitz haben, turnusmäßig, so wie wir zurzeit stationär, oder es gibt einen unparteiischen Vorsitzenden. Und da hat Herr Siebig zu mir persönlich gesagt, regen Sie sich doch nicht so auf, machen Sie es, dass die Kammer den unparteiischen Vorsitzenden macht über die sektorübergreifende Qualitätssicherung, dann sind Sie genau da stimmberechtigt und sind sogar übergeordnet und sind sozusagen das Zünglein an der Waage. Gut, so hätte es ja eigentlich sein sollen, ich habe es auch hier stehen. Wir haben dann muss man natürlich eine Geschäftsordnung gemacht und eine Geschäftsstelle, und der Vorstand der Bayerischen Landesärztekammer hat beschlossen, und wir haben das auch den Partnern so mitgeteilt, sowohl die Geschäftsstelle für die sektorübergreifende Qualitätssicherung als auch Anspruch auf den unparteiischen Vorsitzenden zu stellen. Das haben wir gemacht. Die Fachkommissionen werden dann auf Länderebene eingerichtet. Auch da hätten wir natürlich gerne mitgeredet. Ich habe die Partner eingeladen. Es gab auch ein Gespräch. ein Sondierungsgespräch wie in allen Bundesländern. Ich habe mich inzwischen kundig, es gab einen Workshop letzte Woche in Berlin diesbezüglich. Und leider muss ich feststellen, dass die KV uns ausgeblendet hat. Herr Munde hat uns geschrieben, er sieht gar nicht ein, wieso er zu einem Gespräch oder zu einem Sondierungsgespräch der Partner zur Kammer kommen soll, weil die Kammer eh nicht zuständig ist. Das ist hart, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe das natürlich zur Kenntnis genommen. Wir haben dann alle wieder ausgeladen. Ich habe sehr gute Kontakte zu den Kassen und zur Krankenhausgesellschaft. Kunstig über meine andere Tätigkeit da in der stationären Qualitätssicherung. Man hat den Kopf geschüttelt, aber man musste sich dem Votum der KV anschließen. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber dass ich da nicht zufrieden bin mit dieser Ausblendung, im Endeffekt, dass wir auf dem Katzentisch in Zukunft sitzen sollten und zuhören sollten, was die da beschließen, ohne im Endeffekt Einfluss nehmen zu können, das akzeptiere ich nach wie vor nicht. Meiner Meinung nach, und das ist das letzte Bild, sind die Ärztekammern die einzige Organisation, die sektorübergreifend und wirklich unabhängig unsere ärztlichen Interessen bei dieser Qualitätssicherung stationär und ambulant vertreten kann. Und ich bin der Meinung, dass das auch eine Frage der Glaubwürdigkeit ist. Und ich halte nach wie vor die Ärztekammern für absolut verbindlich notwendig, in dieses Prozedere der sektorübergreifenden Qualitätssicherung einzubinden. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe es jetzt ganz bewusst mal so deutlich vorgetragen, dass uns hier die KV auflaufen lässt. Ich habe einen Antrag gesehen, dass wir intensiv mit der KV zusammenarbeiten sollen. Der ist hier heute mit eingebracht, ich glaube von dir, glaube ich, ist er gewesen. Und ich kann diesen Antrag nur unterstützen. Es ist ein frommer Wunsch. Rein rechtlich gesehen muss die KV nicht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.